den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag, eingerichtet von den Vereinten Nationen im Jahre 1945, ist wohlbekannter Teil der regelbasierten Weltordnung, die aktuell von vielen Seiten angegriffen wird. Dass es ebenfalls in Den Haag eine Vorgängerinstitution gab, den Ständigen Internationalen Gerichtshof des Völkerbundes, ist schon weit weniger bekannt. Gegründet wurde er 1922 und verhandelte bis 1945 29 zwischenstaatliche Streitigkeiten, zunächst unter der Präsidentschaft des Niederländers Bernhard Loder, der 1925 vom Schweizer Juristen Max Huber abgelöst wurde. Das Hamburger Echo hält in seiner Ausgabe vom 10. Mai 1925 Rückblick auf die ersten 3 Jahre dieses Gerichtes und gibt uns einen Einblick in die konkreten Fälle, die begutachtet und verhandelt wurden. Frank Riede liest für uns diesen Artikel, der natürlich auch die Position der Sozialdemokratischen Zeitung selbst dazu enthält, wie sich Deutschland zu diesem Gericht positionieren sollte.
Der Haager Weltgerichtshof von Dr. Hans Weberg, Berlin. Die Beratungen des Haager Weltgerichtshofes über den Danzig-polnischen Briefkastenstreit neigen sich ihrem Ende zu. Zum 4. Male seit der Gründung des Völkerbundes sehen wir im Haag eine Frage zur Diskussion stehen, die deutsche Interessen berührt. Ist doch Danzig, wenn es auch staatsrechtlich nicht mehr zu uns gehört, altes deutsches Land? Merkwürdigerweise hat es sich jedes Mal, wenn deutsche Fragen vor dem Weltgerichtshofe verhandelt wurden, um Probleme gehandelt, die irgendwie mit Polen in Zusammenhang standen. Der erste Streit, bei dem Deutschland als Partei vor dem Gerichtshofe auftrat, der sogenannte Wimbledon-Fall, war aus den Besonderheiten der deutschen Lage anlässlich des russisch-polnischen Krieges entstanden. Deutschland hatte nämlich mit Rücksicht auf seine Neutralität die Durchfahrt des britischen Konterbandeschiffes Wimbledon durch den Kieler Kanal verboten. Die deutsche Regierung unterlag in jenem Streite. Aber mehrere Richter, unter ihnen der jetzige Präsident Max Huber, gaben ihre abweichende Ansicht zu Protokoll. Dann obsiegte Deutschland zweimal bei den hochbedeutsamen Streitigkeiten mit Polen betreffend die deutschen Minderheiten. Deutschland hat also keinerlei Grund, den Entscheidungen und Gutachten des Weltgerichtshofes mit Misstrauen entgegenzusehen, obwohl bei dem Briefkastenstreite ebenso wie in den Konflikten betreffend die deutschen Minderheiten in Polen kein deutscher bzw. Danziger Richter im Tribunale sitzt. Wie kommt es übrigens, dass letzteres nicht der Fall ist, während Deutschland bei dem Prozess betreffend den Wimbledon-Streit durch einen sogenannten Richter ad hoc, Professor Walter Schücking, vertreten war? Der Grund liegt darin, dass es sich diesmal nicht um eine Streitsache, sondern um die Erstattung eines Gutachtens handelt und dass nach den in Betracht kommenden Bestimmungen in diesem Falle die Zuziehung nationaler Richter ad hoc nicht stattfindet. Darüber hat man sich bereits mehrfach beschwert. Als Polen mit der Tschechoslowakei den sogenannten Jaworzyna-Grenzstreit hatte und der Gerichtshof über diese Frage ein Gutachten erstatten sollte, beklagte sich Polen darüber, dass die Grundsätze betreffend die Zuziehung nationaler Richter nicht auch bei der gutachtlichen Tätigkeit des Gerichtshofes zur Anwendung gelangten. Meines Erachtens muss die Entwicklung dahin gehen, dass Richter, die die Staatsangehörigkeit der Parteien haben, in keinem Falle, weder bei der Fällung von Urteilen noch bei der Erstattung von Gutachten teilnehmen. Es wäre daher verfehlt, den entgegengesetzten Weg einzuschlagen und die Gegenwart nationaler Richter auch bei der Erstattung von Gutachten zuzulassen. Übrigens wird für Deutschland diese Frage nicht von so großer Bedeutung sein, denn nachdem es in den Völkerbund aufgenommen sein wird, dürfte von Rat und Bundesversammlung auch ein deutscher Richter in den Gerichtshof gewählt werden, sobald eine Richterstelle durch Tod und so weiter frei wird. Ein Gutachten des Gerichtshofes kann nicht von jedem beliebigen Staate, sondern nur von Rat und Bundesversammlung eingeholt werden. Zuständig ist das Plenum, niemals eine besondere Kammer des Gerichtshofes. Die Entscheidung der 11 Richter ergeht mit Stimmenmehrheit und wird mit Gründen versehen. Ein Richter, der eine von der Mehrheit abweichende Auffassung vertritt, hat das Recht, seine eigene Ansicht dem Gutachten beizufügen. Die Gutachten werden wie die Urteile in öffentlicher Sitzung verkündet und in einer besonderen Sammlung der Veröffentlichungen des Gerichtshofes, der sogenannten Serie B, gedruckt. Rat und Bundesversammlung sind an die Auffassung des Gerichtshofes nicht gebunden. Das Gutachten hat nur eine moralische Bedeutung. Aber es ist selbstverständlich, dass sich der Rat bzw. die Bundesversammlung regelmäßig den Standpunkt des Weltgerichtshofes zu eigen machen werden. Auf die einzelnen hochbedeutsamen Streitfragen, die das Verfahren des Gerichtshofes bei der Erstattung von Gutachten mit sich bringt, kann hier nicht näher eingegangen werden. Die Literatur über den Gerichtshof ist noch sehr gering. Sehr beachtenswert ist die 1922 erschienene Arbeit des ungarischen Gelehrten von Magyar, die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Völkerbunde. Eine ganz hervorragende Darstellung über die Cour permanente de justice internationale ist soeben in Paris aus der Feder des kubanischen Professors Bustamante y Sirven, eines der 11 Richter am Weltgerichtshofe, erschienen. Der Gerichtshof hat in seiner bisherigen mehr als dreijährigen Tätigkeit 5 Urteile und 10 Gutachten verkündet. Auf das Urteil im Wimbledon-Falle wurde bereits hingewiesen. 2 weitere Urteile betrafen die Ansprüche Griechenlands wegen der Konzessionen eines griechischen Staatsangehörigen in Palästina und befassten sich nacheinander mit der Frage der Zuständigkeit und der materiellen Sachlage. Außerdem wurde im sogenannten summarischen Verfahren, das heißt vor einer aus 3 Richtern bestehenden Kammer des Gerichtshofes, der Paragraph 4 des Anhanges zu Artikel 179 des Friedensvertrages zu Neuilly in Zusammenhang mit der Frage geprüft, ob von den aus der Liquidierung des bulgarischen Besitztums auf alliiertem Gebiete herrührenden Geldern Schadenersatzansprüche alliierter Staatsangehöriger abgezogen werden dürfen. Streitigkeiten über die Interpretation dieses Urteils führten zu einer erneuten Anrufung des Gerichts und zu einer weiteren Entscheidung. Die Gutachten des Gerichtshofes bezogen sich auf 3 Fragen des Rechts der Organisation der Arbeit, auf die französischen Staatsangehörigkeitserlasse in Tunis und Marokko, auf die ostkarelische Frage zwischen Finnland und Russland, auf 2 Streitigkeiten betreffend die deutschen Minderheiten in Polen und die bereits erwähnte Jaworsina-Grenzfrage, auf den Grenzstreit betreffend das Kloster St. Aum, Albanien und auf den griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausch. Wenn es sich auch bei den Gutachten des Gerichtshofes nicht um endgültige Entscheidungen von Streitigkeiten handelt, so darf man diese doch angesichts ihrer moralischen Bedeutung bei der Wertung der Tätigkeit des Gerichtshofes mitzählen. Tut man dies, so kommt man zu dem Resultat, dass der Gerichtshof bisher sowohl quantitativ wie qualitativ außerordentlich viel geleistet hat. Wenn das Gutachten in dem Briefkastenstreit vorliegt, so wird der Gerichtshof insgesamt 16 Entscheidungen und Gutachten verkündet haben. Er hat also in 3 Jahren nur 2 Streitigkeiten weniger verhandelt als der Haager Ständige Schiedshof in seiner nunmehr 25-jährigen Tätigkeit. Die Urteile und Gutachten des Gerichtshofes sind bisher allgemein als unparteiisch und völkerrechtlich bedeutsam anerkannt worden und niemals ist der Vorwurf erhoben worden, dass der Gerichtshof parteiisch geurteilt oder wie manche Schiedsgerichte der Vergangenheit einen Streit unter Beiseiteschiebung der völkerrechtlichen Grundsätze durch einen vermittelnden Vergleich auf Kosten einer Partei aus der Welt geschafft habe. Die Staaten werden sich daher voraussichtlich immer mehr daran gewöhnen, alle zwischen ihnen auftauchenden Rechtsfragen dem ständigen internationalen Gerichtshofe zu unterbreiten. Zwar ist augenblicklich die allgemeine obligatorische Zuständigkeit des Gerichtshofes für Rechtsstreitigkeiten nur von 15 Klein- und Mittelstaaten anerkannt und die Großmächte zögern noch, das hierauf bezügliche Spezialprotokoll zu unterzeichnen. Aber auch das dürfte nur eine Frage der Zeit sein, nachdem die 5. Bundesversammlung eine authentische Interpretation jenes Spezialprotokolls dahin abgegeben hat, dass seine Ratifikation auch unter Vorbehalt zulässig sei. Davon abgesehen wächst dauernd die Zahl der Verträge, die wie das Londoner Protokoll oder der deutsch-englische Handelsvertrag dem Gerichtshof eine obligatorische Zuständigkeit für die Auslegung ganz bestimmter Streitigkeiten gewähren. Der auf der ersten Haager Konferenz geschaffene ständige Schiedshof, der letzten Endes nur aus einer Liste von Richtern besteht, tritt zugunsten des ständigen Gerichtshofes immer mehr in den Hintergrund. Das beweist aufs Deutlichste, wie sehr die Schaffung eines wirklich ständigen Weltgerichtshofes dem Verlangen der Völker entsprach. Das Bestreben, ihm sämtliche internationalen Streitigkeiten rechtlichen Charakters zu unterbreiten, tritt immer deutlicher zutage. Den Völkern bleibt jetzt nur noch übrig, auch für die Erledigung sämtlicher politischer Konflikte eine schiedsgerichtliche Organisation zu begründen, wie dies bereits die 5. Bundesversammlung versucht hat.
Das war es von den Anfängen des Systems der regelbasierten internationalen Ordnung, dessen Ende wir hoffentlich augenblicklich nicht sehen. Bleiben wir optimistisch. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.